Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. 12 Wochen, knapp 500 Auktionsrunden, 4 Bieter, die knapp 6,5 Milliarden Euro auf den Tisch legten. Die Versteigerung der Frequenzen für den nächsten Mobilfunkstandard 5G ist vorbei. Wir berichten hier über 2 Aspekte zum konkreten Ausbau. Erstens, haben Telekom und Co. so viel Geld bezahlt, dass für den Ausbau kaum noch etwas übrig ist? Und was wurde eigentlich aus der Debatte um den Netzwerkausrüster Huawei aus China? Außerdem bis 5:30 hier bei uns in der Wirtschaft, warum aus juristischer Sicht männliche Küken ein Abfallprodukt sein können. Der Hammer ist endgültig gefallen. Alle Frequenzen für den 5G-Netzausbau sind versteigert, und zwar für mehr Geld als erwartet. Das zahlen die Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und Drillisch. Sie sollen bis Ende 2022 mindestens 98% der Haushalte mit Internet versorgen, das Downloads von 100 Megabit pro Sekunde erlaubt. Dafür müssen die Netzbetreiber ihren Ausbau deutlich beschleunigen. Sie argumentieren aber jetzt schon mal, dass die Auktion so teuer war, dass ihnen dafür vielleicht das Geld fehlt. Stimmt das so? Dieser Frage ist Brigitte Scholtes für uns nachgegangen.
6,5 Milliarden Euro, das ist viel Geld. Aber dass die 5G-Auktion für die Telekommunikationsunternehmen nun so teuer wurde, das habe auch in deren Hand gelegen, meint Frank Rotauge von AHP Capital Management.
Die Unternehmen, insbesondere die aktuellen Netzbetreiber, sind finanziell gut genug aufgestellt, und auch der neue eintretende 1&1 Drillisch ist jetzt nicht in einer finanziell schwierigen Lage. Also die können den Netzaufbau stemmen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Natürlich wäre es für alle Beteiligten sinnvoller gewesen, das zu einem niedrigeren Preis zu machen, aber ich glaube, die sind selbst dran schuld.
Denn schließlich war es die Deutsche Telekom, die die Auktion mit einem weiteren Gebot zwischenzeitlich wieder angeschoben hatte. 2,2 Milliarden Euro zahlt jetzt allein der Bonner Telekommunikationsriese. Vodafone kauft Frequenzpakete für 1,9 Milliarden Euro, Telefonica Deutschland für 1,4 Milliarden und United Internet Drillisch für knapp 1,1 Milliarden Euro. 5 bis 8 Milliarden Euro müssen nun in den nächsten 10 bis 15 Jahren für den Netzaufbau investiert werden. Bei einem Nettogewinn von 3,3 Milliarden Euro für 2018 kann die Deutsche Telekom sich trotz ihrer Klagen nun eigentlich entspannt zurücklehnen. Das bereinigte Betriebsergebnis lag sogar bei gut 23 Milliarden Euro. Vodafone schaffte ein Betriebsergebnis von 4 Milliarden Euro, Telefonica nur gut eine halbe Milliarde, Drillisch immerhin 1,2 Milliarden Euro. Bei Drillisch aber haben die Unternehmenslenker vorgesorgt. Nicht nur, weil zunächst einmal die Dividende gekürzt wurde, sagt Marc Gemeinder, Telekom-Experte der Commerzbank.
Drillisch hat im Vornherein angekündigt, dass man die Kreditrahmen zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und auch aus der Vergangenheit heraus weiß man, dass der Unternehmenschef von United Internet, Herr Dommermuth, die Dinge, die er angekündigt hat, eben auch sehr gut umsetzen kann. Ich glaube, er kann mit seiner Kundenbasis, die schon eine sehr starke ist mit Drillisch, hier weiterhin viel Geld verdienen in der Zukunft und eben auch die Kundenbasis nutzen, um dann den 5G-Ausbau mittelfristig hier lohnenswert zu machen. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Chance-Risikoprofil, was interessant ist.
Die Ausgaben für den Netzausbau erstrecken sich aber über Jahre. Dadurch werden natürlich die Abschreibungen und Zinsausgaben erhöht. Frank Rotauge von AHP Capital Management glaubt jedoch, dass die Unternehmen mit ihren lauten Klagen über die Kosten vorbauen wollen.
Es könnte sein, dass das jetzt auch so eine Art Vorbereitung ist, dann später zu argumentieren, wir konnten ja gar nicht so schnell. Generell muss man aber, glaube ich, sagen, dass auch in der Öffentlichkeit dieses Thema 5G aus meiner Sicht deutlich überschätzt wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir erst in 10 Jahren wirklich richtig kommerziell die Vorteile eines 5G-Netzes tatsächlich umsetzen können.
Denn schließlich müssen die Produkte dazu erst noch entwickelt werden. Auch beim UMTS-Netz damals hat es Jahre gedauert, bis etwa Apple mit dem iPhone auf den Markt kam.
Brigitte Scholtes über die Frage, ob die Netzbetreiber sich nach der vermeintlich teuren 5G-Auktion den Netzausbau noch leisten können. Und wir bleiben beim Thema 5G, denn der Ausbau des sehr schnellen Internets hängt nicht allein am Geld. Wir erinnern uns, noch vor wenigen Wochen wurde heiß diskutiert, welche Technik dafür eingesetzt werden darf. Die aller Firmen oder nur die europäischer und amerikanischer Unternehmen. Hintergrund waren Warnungen der Vereinigten Staaten, dass der chinesische Huawei-Konzern Hintertürchen in seine Hardware einbauen könnte, Damit würden Netze anfällig für chinesische Spionage und Sabotage. Wie also steht es jetzt, wo der Netzausbau losgehen kann, um diese Debatte? Das fasst uns jetzt Matthias von Lieben zusammen.
Huawei ist weltweit der wichtigste Netzwerkausrüster von Infrastrukturtechnik für 5G. Doch das chinesische Unternehmen ist umstritten. US-amerikanische Sicherheitsbehörden warnen vor Spionage und befürchten, dass durch den Einsatz von Huawei-Komponenten in 5G-Netzen sicherheitsrelevante und geheimdienstliche Daten an den chinesischen Staat abfließen könnten. Daher fordern sie von Deutschland und anderen europäischen Ländern, Huawei vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes komplett auszuschließen. In Deutschland werden die Bedenken nicht nur von Innenpolitikern aus Union, SPD und Grünen geteilt, sondern auch von Sicherheitsbehörden, wie zum Beispiel dem Bundesnachrichtendienst. Im März hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch gesagt:
Für die Bundesregierung ist die Sicherheit, auch gerade bei dem Ausbau des 5G-Netzes, aber auch sonst im digitalen Bereich, ein sehr hohes Gut. Deshalb definieren wir für uns unsere Standards.
Generell ausschließen möchte die Bundesregierung einzelne Unternehmen allerdings nicht und damit auch nicht Huawei. Das bestätigte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Es werde vielmehr auf sehr hohe Sicherheitsanforderungen gesetzt, an die sich alle halten müssten. Dabei verwies die Ministeriumssprecherin auf einen Sicherheitskatalog, der derzeit gemeinsam vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI und der Bundesnetzagentur erstellt wird und schärfere Sicherheitsanforderungen sowie eine Pflicht zur Zertifizierung der eingesetzten Produkte vorsieht. Auch das BSI will sich auf Anfrage nicht zu einzelnen Herstellern äußern, machte aber klar, dass über technische Anforderungen die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Kommunikation gewährleistet sei. Einerseits will die Bundesregierung dabei ihre amerikanischen Partner nicht vor den Kopf stoßen, andererseits auch keinen Handelskonflikt mit China entfachen. Daher deutet sich ein Kompromissweg an, den auch Länder wie Großbritannien oder Frankreich einschlagen wollen. Der bestünde darin, Huawei zwar generell zuzulassen, die Technik aus Fernost aber nur bei einem Teil des neuen Mobilfunknetzes einzusetzen und nicht im Kernnetz. Diese Strategie würde Misstrauen gegenüber China mit einem pragmatischen Ansatz zum schnellen Ausbau des 5G-Netzes kombinieren. Doch dass China zur Not ernst macht, wurde heute deutlich, als der chinesische Botschafter in London die britische Regierung gegenüber dem Sender BBC vor einem Ausschluss des Netzwerkausrüsters beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes gewarnt hat. Das würde negative Auswirkungen nicht nur auf den Handel, sondern auch auf Investitionen nach sich ziehen. Huawei selbst weist die Spionagevorwürfe zurück. Patrick Berger, der deutsche Pressesprecher von Huawei, sagte gegenüber unserem Hauptstadtstudio:
Die Sicherheitsbedenken, nein, die teilen wir tatsächlich nicht. Das, was uns da schon primär aus den USA vorgeworfen wird, das ist kein einziges Mal vorgekommen. Im Gegenteil, wenn man sich unsere Sicherheitsbilanz im Mobilfunkbereich anguckt, dann ist die sehr, sehr gut.
Sein Unternehmen werde sich auf verschiedene Pakete bewerben und ist weiterhin optimistisch, dass es in einigen Fällen auch den Zuschlag erhalten werde.
Matthias von Lieben mit einem Zwischenstand zur Debatte, welche Netzwerkausrüster dürfen am 5G-Ausbau beteiligt werden. Flauschig, niedlich, erst wenige Tage alt und aus Sicht von Brutbetrieben zu absolut nichts zu gebrauchen. Männliche Küken werden in Deutschland jedes Jahr millionenfach getötet, aus dem schlichten Grund, dass man sie nicht zu Geld machen kann. Sie sind quasi ein Abfallprodukt der Legehennenzucht. Ob diese Praxis rechtlich einwandfrei ist, darüber hat heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Kükentöten bleibt demnach vorerst erlaubt. Christine Färber.
Es ist ein Urteil auf Zeit, das das Bundesverwaltungsgericht heute verkündet hat. Denn grundsätzlich sei es nicht rechtens, Millionen von Küken aus wirtschaftlichem Interesse gleich nach dem Schlüpfen zu töten. Nach § 1 des deutschen Tierschutzgesetzes ist es verboten, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schaden zuzufügen. Wirtschaftliche Interessen sind, so hat es das Gericht entschieden, eigentlich kein vernünftiger Grund. Und trotzdem dürfen die Brütereien weiterhin ihre männlichen Küken töten. Das sei so lange zulässig, so Richterin Petra Hoog, bis es technisch möglich ist, das Geschlecht des Kükens schon im Ei zu bestimmen und somit gar keine männlichen Küken mehr schlüpfen zu lassen.
Also das Gericht ist davon ausgegangen, dass es nicht zumutbar ist, zwei Umstellungen in kurzer Zeit vorzunehmen. Denn zunächst müssten ja in diesem Fall umgestellt werden, die bisherige Praxis auf zwei Huhnbetriebe, ja, also unterschiedliche Zuchtlinien zu entwickeln. Und dann, sobald die Möglichkeit besteht, die Geschlechtsbestimmung bereits im Ei vorzunehmen, müsste eine erneute Umstellung in den Betrieben erfolgen. Und das hat das Gericht für nicht angemessen erachtet.
Die männlichen Küken der Rassen, die besonders gute Legehennen hervorbringen, sind für die Betriebe nutzlos. Sie legen klar keine Eier und können auch nicht ordentlich gemästet werden. Eine Aufzucht wäre teuer und wirtschaftlich sinnlos, deshalb werden sie getötet. Aus Tierschutzgründen hatte 2013 das damals grüne Landwirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen den Brütereien per Erlass verboten, das zu tun. Zwei Brütereien klagten gegen den Erlass und bekamen heute schließlich auch in letzter Instanz Recht. Vorläufig zumindest, so ihr Anwalt Martin Beckmann.
Für den Mandanten heißt das, dass der in absehbarer Zeit damit rechnen muss, dass er diese Praxis einstellen muss und sich eine neue Technik anschaffen muss. Er wird gucken müssen, was kostet die, kann ich mir die erlauben? Und dann wird er sie kaufen müssen oder seine Praxis einstellen.
Diese neue Technik macht es möglich, das Geschlecht des Kükens schon im Ei festzustellen. Die nutzlosen Eier können dann schon vor dem Schlüpfen der Küken vernichtet werden. Es gibt bereits Verfahren, die funktionieren. Einige Supermarktketten verkaufen so schon Eier, für die kein Küken sterben musste. Dafür muss der Verbraucher dann 1 bis 2 Cent pro Ei mehr bezahlen. Wenn diese Technik flächendeckend einsatzbereit ist, so das Bundesverwaltungsgericht heute, müssen die Betriebe damit arbeiten. Denn dann ist das Töten der Küken rechtlich nicht mehr zulässig. Ab wann diese Verfahren Pflicht werden, ließ das Gericht aber offen. Eine kluge Entscheidung, sagt Friedrich Otto Ripke, Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft.
Sie sind weit, messen gut, aber sie messen nicht in ausreichenden Stückzahlen. Wir können noch am Markt diese Geräte nicht kaufen. Also die Praxisreife steht noch aus. Insofern gibt es kein Enddatum, sondern Zeit für die Endentwicklung.
Für die Tierschützer ist aber genau diese fristlose Übergangszeit das Problem. Laura Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
Das Gericht bleibt da sehr unkonkret und verweist einfach auf diese Alternativmethoden, wo aber noch völlig unklar ist, wann die wirklich in der Breite für alle Eier dann letztlich oder zum Einsatz kommen können. Deshalb ist es sehr schwammig. Wir wissen nicht, wann das Kükentöten letztlich dann beendet sein wird. Und mit jedem Tag, der jetzt vergeht, sterben weitere Küken.
Die Technik stehe vor dem Durchbruch, heißt es. Aber ob der in 2 Monaten oder 2 Jahren kommt, ist unklar. Bis dahin bleibt alles so, wie es ist.
Christine Färber berichtete. Kinderarmut in einem reichen Land, das ist eine schwer zu ertragende Ungerechtigkeit. Angesichts dessen gibt es zahlreiche Forderungen nach und Konzepte für eine finanzielle Besserstellung von Kindern. Das jüngste kommt von den Grünen. Aktuell im Umfragehoch mit ihrem Kernthema Umwelt- und Klimapolitik schärfen sie jetzt auch ihr soziales Profil. Sie wollen eine Kindergrundsicherung. Wie die genau aussehen könnte, stellt ihnen jetzt Volker Findhammer vor.
Einfach und verlässlich sollen sie sein, die neue Kindergrundsicherung, die die Grünen Parteienfraktionsvorsitzenden Annalena Baerbock und Katrin Göring-Eckardt heute vorgelegt haben. Und das Motiv für diese Reform liegt für beide Politikerinnen auf der Hand. Trotz aller Bemühungen und der unterschiedlichen Unterstützungsleistungen lebt immer noch jedes 5. Kind in Deutschland in relativer Armut. Und daran haben alle Bemühungen in den vergangenen Jahren wenig geändert.
Ich will, dass Schluss ist damit. Ich will, dass jedes Kind mit fairen Chancen ins Leben startet, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss, dass alle Kinder gleich viel wert sind und dass sich niemand mehr schämen muss, weil das Geld nicht reicht.
Sagt Katrin Göring-Eckardt und die Antwort der Grünen darauf lautet, all die unterschiedlichen Unterstützungsleistungen vom Kindergeld über den Kinderzuschlag, das Bildungs- und Teilhabepaket einschließlich der steuerlichen Kinderfreibeträge sollen in der Kindergrundsicherung zusammengefasst und automatisiert an die Eltern ausgezahlt werden, damit die Leistungen tatsächlich auch bei den Familien ankommen, wo sie gebraucht werden, ohne dass die bisherige Antragsflut bewältigt werden muss, was viele, die einen Anspruch hätten, aus Unwissenheit oder Scham nicht tun. Dazu kommt, dass die Grünen auch nach der deutlichen Mahnung des Bundesverfassungsgerichts an den bisherigen Leistungen von einem höheren Bedarf für Kinder ausgehen, der einheitlich für alle gelten soll.
Das heißt, unser Konzept der Kindergrundsicherung baut auf einem fixen Garantiebetrag auf, den alle Familien bzw. alle Kinder in unserem Land bekommen, in Höhe von 280 Euro. Und dann gibt es zusätzlich zu dem fixen Garantiebetrag einen variablen Garantie-Plus-Betrag für diejenigen Familien, in denen die Eltern nicht oder nicht vollständig das Existenzminimum ihrer Kinder sichern können.
Diesen zusätzlichen Garantie-Plus-Betrag, so Annalena Baerbock, erhalten die Kinder, deren Familien bislang Sozialgeld erhalten oder ein Teil der Kinder, deren Familien bislang Anspruch auf den Kinderzuschlag hatten. Die Beträge sind variabel und nach Altersgruppen gestaffelt und sollen mindestens 84 bis maximal 223 Euro zusätzlich pro Kind und Monat betragen.
Das ist für uns ein zentraler Punkt, dass dieses Geld sicherstellt, dass Kinder nicht in verdeckter Armut in diesem reichen Land weiter aufwachsen müssen.
Betont Baerbock. Dafür rechnen die Grünen mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in der Höhe von 10 Milliarden Euro pro Jahr. Dafür könnte der Soli für die oberen 10% der Gesellschaft beibehalten werden oder die Subventionen für den Dieselkraftstoff abgeschafft oder das Mehrwertsteuerprivileg für Hotelübernachtungen gestrichen werden. Aber auch im System soll es eine Korrektur geben, indem die neuen Beträge durchgängig für alle Familien gelten, weshalb Besserverdienende ab einem Familieneinkommen von über 148.000 Euro keine Steuervorteile mehr über die bisherigen Freibeträge geltend machen könnten. Auch die Frage, warum die beiden grünen Spitzenfrauen gerade jetzt damit kommen, lassen Baerbock und Göring-Eckardt nicht unbeantwortet.
In den Koalitionsvereinbarungen ist viel geredet worden. Die SPD wollte was vorlegen, Frau Giffey wollte was vorlegen. Es liegt aber nichts auf dem Tisch.
Deshalb sei mit dem Konzept auch eine deutliche Entbürokratisierung für die Eltern verbunden und mit dem elektronischen Personalausweis als Identifikationsmerkmal der Missbrauch ausgeschlossen. Im Herbst wollen die Grünen ein weiteres Konzept zur allgemeinen Grundsicherung vorlegen, um auch da die Strukturen zu vereinfachen und die Leistungen zu verbessern und um für mögliche künftige Aufgaben gerüstet zu sein.
Volker Fintermann mit Einzelheiten zum grünen Konzept für eine Kindergrundsicherung. Die Bundesregierung hat sich auf schärfere Düngeregeln für die Bauern zum Schutz des Grundwassers verständigt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Das Bundesumweltministerium bestätigte am Nachmittag eine Einigung mit dem Agrarressort. Deutschland muss zusätzliche Beschränkungen umsetzen, damit weniger Gülle auf die Felder kommt. Die EU-Kommission hatte Deutschland nämlich wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt.
Wir haben die sogenannten roten Gebiete, die besonders hohe Nitratwerte aufweisen. Und da sagen wir ganz klar, Düngung muss dort ganz gezielt um 20% reduziert werden. Das ist ein enormer Aufwand. Aber wichtig ist, dass das Grundwasser in Ordnung ist. Wir werden den Gewässerschutz deutlich verbessern, ohne dass die landwirtschaftlichen Betriebe über das erforderliche Maß hinaus eingeschränkt werden. Das ist ein gutes Gesamtpaket.
So Bundeslandwirtschaftsministerin Glöckner, die sich zudem zuversichtlich zeigte, dass die EU-Kommission dieser Einigung zustimmen wird. Die Deutsche Bahn hat möglicherweise mit mehr ehemaligen Vorständen fragwürdige Beraterverträge geschlossen, als bisher bekannt war. Insgesamt würden Verträge mit 26 ehemaligen Beratern überprüft, darunter 3 frühere Konzernvorstände. Das teilte die Deutsche Bahn nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrats heute mit. Bisher war von Verträgen mit etwa 20 Ex-Managern die Rede, darunter 1 ehemaliges Vorstandsmitglied. Führende Institute und die Bundesregierung sagen der deutschen Konjunktur schwierige Zeiten voraus. Die deutsche Wirtschaft befinde sich im Abschwung, erklärte das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle erwartet gar im laufenden Jahr nur noch ein Plus um 0,5% beim Bruttoinlandsprodukt. Das wäre das kleinste Plus seit 2013. Auch die Bundesregierung rechnet mit anhaltendem Gegenwind. Die exportorientierte Industrie durchlebt eine Durststrecke, heißt es im Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Die katholische Kirche muss der Presse keine Auskunft über die Verwendung von Kirchensteuermitteln erteilen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden mit der Begründung, dass es sich bei der Kirche nicht um eine Behörde handle. Die Geldanlageentscheidungen seien eine innerkirchliche Angelegenheit. Das Gericht ließ Berufung zu.
Meldungen aus der Wirtschaft und der Gesellschaft von Günter Hetzke. Vielen Dank. In der kommenden Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Länder in Europa, die den Euro als Währung haben. Vorbereitet wird das von ihren Finanzministern. Die sind heute in Luxemburg zusammengekommen und müssen sich wohl auf eine lange Nacht einstellen. Denn was sie auf ihrer Agenda stehen haben, darüber wird seit Jahren gerungen. Das sogenannte Eurozonenbudget, ein zusätzliches europäisches Haushaltsinstrument, ursprünglich von Frankreichs Präsident Macron ins Spiel gebracht. Der wollte 100 Milliarden für die Stabilisierung wirtschaftlich schwacher Länder. Beide Ziele sind in weite Ferne gerückt, was bisher bekannt ist und die Finanzminister außerdem um ihre Nacht bringen könnte, berichtet Peter Kapern.
Am Ende bleibt Bruno Le Maire, dem französischen Finanzminister, nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Voll des Lobes war er für das Reformpaket, über das die EU-Finanzminister derzeit beraten, auch wenn das kaum mehr ist als ein blasser Schatten jener Vorschläge, die sein Staatspräsident Emmanuel Macron vor knapp 2 Jahren vorgelegt hatte.
More stability for the Eurozone, more security for the savers. A historic reinforcement of the Eurozone.
Mehr Stabilität für die Eurozone, mehr Sicherheit für die Sparer, eine historische Stärkung der Eurozone, so Le Maire, als er in Luxemburg eintraf. Ob das Reformpaket diese Versprechen tatsächlich einlösen kann, ist äußerst fraglich. Im Zentrum steht das Eurozonenbudget, das nach den Vorstellungen Macrons rund 100 Milliarden Euro im Jahr umfassen sollte. Mit dem Ziel, Staaten, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, zu stabilisieren und den schwächeren Euro-Ländern durch Investitionen einen ökonomischen Aufholprozess zu ermöglichen. Wie groß dieser Geldtopf am Ende wird, ist offen. Mehr als rund 20 Milliarden für 7 Jahre werden es aber wohl kaum werden. Die damit zu bewirkende Konvergenz in der Eurozone dürfte also überschaubar sein, zumal auch Nicht-Euro-Länder bei ihrer Vorbereitung auf den Beitritt zur Gemeinschaftswährung davon profitieren sollen. Und eine Stabilisierungsfunktion wurde aus dem Aufgabenkatalog des Eurozonenbudgets gleich ganz gestrichen. Auch Punkt 2 des Reformpakets ist noch mit Fragezeichen versehen. Der Rettungsfonds ESM soll umgebaut werden. Er soll Ländern, die unverschuldet in eine Wirtschaftskrise geraten, mit Krediten aushelfen. Zu welchen Bedingungen ist aber nach wie vor umstritten. Ebenso die Frage, ob der ESM künftig als sogenannter Backstop, als Letztabsicherung bei der Abwicklung maroder Banken einspringen soll. Und das dritte Reformprojekt, die gemeinsame Einlagensicherung, wird ohnehin nur vertagt werden, weil keine Einigkeit darüber besteht, in welchem Umfang südeuropäische Länder ausfallgefährdete Kredite und staatliche Schuldpapiere aus den Bilanzen ihrer Banken streichen müssen, bevor die Nordeuropäer einer gemeinsamen Einlagensicherung zustimmen. Trotzdem drängte Le Maire seine Amtskollegen, in der kommenden langen Sitzungsnacht zumindest Minimalkompromisse zu schließen.
All those decisions would represent a major breakthrough for the Eurozone.
Weil diese Kompromisse einen tiefgreifenden Durchbruch für die Eurozone bedeuten würde. Das sieht die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, offenbar ganz anders. Sie legte in Luxemburg den Finanzministern eine Wunschliste für die nächste EU-Kommission vor, um die Eurozone gegen die nächste Wirtschafts- und Finanzkrise zu wappnen. Ganz oben finden sich auf dieser Liste die Verwirklichung der Bankenunion inklusive gemeinsamer Einlagensicherung und ein Stabilisierungsinstrument, um unverschuldet in wirtschaftliche Nöte geratene Euro-Länder stützen zu können. All das also, worauf sich die Finanzminister der Eurogruppe in monatelangen Verhandlungen nicht einigen konnten.
Peter Kapern aus Luxemburg vom Treffen der Euro-Finanzminister und damit zum Börsenbericht aus Frankfurt heute mit Konrad Busen. Wir bleiben bei Europa. War Italien heute bei Ihnen auch noch mal Thema? Das Land streitet ja mit der EU um seine Schulden.
Ja, es war Thema, zumal es heute eine Auktion frischer italienischer Staatsanleihen gab im Wert von mehr als 6 Milliarden Euro. Und ich muss sagen, da kann man nicht sehen, dass die Anleger Italien wirklich stark misstrauen würden. Die Auktion lief ohne Probleme. Natürlich muss Italien deutlich mehr Zinsen bieten als etwa Deutschland. Aber auch der Spread, also der Zinsunterschied zwischen italienischen und deutschen Anleihen, ist auch nicht im gefährlichen Bereich von mehr als 3 Prozentpunkten. Er steht im Moment bei rund 2,6%. Die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen zusammengerechnet. Die ist heute mit minus 0,28% berechnet worden. Und ein letztes Wort noch zum Thema Zinsen. Die Schweizer Notenbank hat heute einen eigenen Leitzins eingeführt. Bisher richtete sich die Nationalbank der Schweiz immer nach einem in London berechneten Zinssatz, der auf Basis des Schweizer Frankens berechnet wurde. Jetzt aber machen die Schweizer das lieber alleine ohne London.
Im Golf von Oman ist ein norwegischer Öltanker angegriffen worden. Bewegt das den Markt?
Ja, es bewegt den Ölpreis. Der ist deutlich angetrieben worden um 3% auf $61,60 pro Fass Rohöl aus der Nordsee. Bei den Aktien beim DAX, naja, der Handel mit Aktien lief heute relativ zucklig. Unterm Strich hat sich der Index kaum vom Fleck bewegt. Jetzt im Moment steht er, naja, doch 0,3% höher da als gestern Abend bei 12.158 Punkten.
Kommen wir zu Unternehmensnachrichten. Wie wird der Abschluss der 5G-Versteigerung in Frankfurt bewertet?
Also wenn wir die Aktienkurse der beteiligten Unternehmen als Bewertung hernehmen, dann sehen die Anleger eindeutig die kleineren als die Gewinner. Telefonica Deutschland, also O2, 1&1 Drillisch und der große Anteilseigner von Drillisch, United Internet. All diese Aktien können heute zulegen, während Deutsche Telekom und Vodafone diese Aktien beenden im Minus den Tag.
Ansonsten ging es viel um kleinere Unternehmen, deren Kurse große Ausschläge zeigten. Welche?
Also ich greife mal voraus. Zwei Beispiele, die Aktie von Aurubis, minus 8%. Da muss der Chef gehen, wird kurz vor dem Ruhestand vom Aufsichtsrat entlassen, weil es ein Riesenfinanzloch gibt. Die Aktien auf der Gegenseite vom Batteriehersteller Varta, plus 5%. Da lief eine Kapitalerhöhung problemlos über die Bühne und das Geld wird in neue Produktionskapazitäten angelegt. Jetzt habe ich noch für Sie den Eurokurs, der sinkt etwas unter $1,13 und die Unze Feingold $1,337,80. $2,18 mehr ist das als gestern Abend.
Der Börsenbericht kam heute von Konrad Busen. Danke nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft endet damit. Silke Hane sagt danke fürs Zuhören. Angenehmen Abend noch und tschüss.